Ja, das ist immer das große Rennen zum Kindergottesdienst. Ja, zum Rennen passt auch meine Einleitung, ist heute Endspurt in der Predigtreihe Miteinander Hoffnung leben. Miteinander Hoffnung leben, weil Jesus wiederkommt. Ein kurzer Rückblick, Timotheus kam ja zurück aus der Gemeinde in Thessalonich. Er hat die Gemeinde dort besucht und kommt zurück zu Paulus und Silvanus und er berichtet sehr positiv über die Gemeinde, aber er hat auch einige Fragen mit im Gepäck. Vor zwei Wochen ging es da schon drum, in Kapitel 4 und 5 geht Paulus auf diese Fragen ein. Und jetzt geht es um ganz konkrete Fragen, die sie haben. Fragen wie, was passiert, wenn Christen sterben? Was passiert am Ende der Zeit und wie wirkt sich das alles auf unseren Alltag aus? Und Paulus ermutigt sie, indem er sie auffordert, seid hoffnungsvoll, weil die Toten auferstehen. Seid hoffnungsvoll, weil Jesus wiederkommt. Und seid hoffnungsvoll im Alltag. Lebt diese Hoffnung im Alltag. Wir schauen uns den Text nach und nach an. Und zuerst nur einen Vers. 1. Thessalonicher 4, Vers 13. Ist wahrscheinlich gerade aus dem Programm rausgegangen. Geht's weiter? Nee, das ist sie. Sonst kannst du einmal weiterklicken. Das kommt gleich. Ich lese euch den Vers vor. Brüder und Schwestern, wir wollen euch nicht darüber in Unkenntnis lassen. Geht erst die eine Technik und dann die andere Technik nicht? Was ist das denn? Das wäre jetzt ja echt hier verblüffend. Ja, also ihr könnt eure Bibel schon mal aufschlagen. Ich bin auch sofort soweit. Ja, ja. Brüder und Schwestern, wir wollen euch nicht darüber in Unkenntnis lassen, was mit den Verstorbenen geschieht. Denn ihr sollt nicht um sie trauern wie die anderen, die keine Hoffnung haben. Diese Worte, die sind heute genauso aktuell wie damals. Auch wir erleben heute, dass Menschen sterben in unserem Umfeld und manchmal viel zu früh. Wir haben das erst schmerzlich erlebt hier in der Gemeinde. Und das erschüttert uns, das schmerzt, das tut weh. Und natürlich fragen wir uns auch, was ist mit ihnen? Welche Hoffnung bleibt uns? Und es erlebte diese junge Gemeinde in Thessalonich ebenfalls. So jung sie auch war, auch dort starben Menschen. Und sie fragten sich, was passiert jetzt mit diesen Menschen? Zur Erinnerung, der 1. Thessalonicher Brief ist wahrscheinlich der älteste Brief, den Paulus geschrieben hat. Und sie besaßen eben noch kein Neues Testament. Sie konnten noch nicht auf den größeren Zusammenhang zurückgreifen, den wir heute haben, indem wir die ganze Bibel vor uns haben. Und daher fragten sie sich vielleicht in etwa so, als Timotheus da war, ihr habt uns doch gelehrt, dass Jesus wiederkommt. Und darauf sollen wir uns freuen und dass wir einmal mit ihm zusammen sein werden. Aber was ist denn jetzt mit den Leuten, die jetzt schon verstorben sind? Sind die dann auch dabei oder nicht? Oder was ist mit denen? Und Paulus und seine Mitarbeiter, die waren ja nur so 1 bis 2 Monate in Thessalonich. Da war diese Frage erstmal noch kein Thema. Doch jetzt ist es aktuell, ob da Leute verstorben sind, weil sie Verfolgung erlebt haben oder aus anderen Gründen, das wissen wir nicht. Aber Timotheus hat diese Frage von seinem Besuch mitgebracht und Paulus geht jetzt hier darauf ein. Sie hatten auf jeden Fall schon mal verstanden, nach dem Tod ist nicht einfach alles aus. Schaut man sich die damalige Umwelt an und die Prägung, mit denen die Thessalonicher ja selbst aufgewachsen sind in diesem griechischen Umfeld, dann gab es dort keine wirklich konkrete Hoffnung auf eine leibliche Auferstehung nach dem Tod. Man glaubte zum Beispiel, dass die Seele in den Hades geht nach dem, in dieses Reich des Todes, diese griechische Vorstellung. Oder an Dinge wie Seelenwanderung. Je nachdem, wie man gelebt habe, würde die Seele in einem neuen Körper wieder auftauchen. Man glaubte an Unsterblichkeit durch Ruhm, indem man entsprechend erfolgreich lebte und dann quasi in der Erinnerung der Menschen weiterlebte. Oder daran, dass die Seele endlich vom Körper befreit ist und aufsteigen kann in die Ideenwelt Platons. Und dann gab es so manche Mysterienkulte, wo nur Eingeweihte daran teilnehmen durften. Und durch bestimmte Riten konnte man sich dann, so war zumindest die Lehre und die Überzeugung, sich eine bessere Existenz im Jenseits sichern. Aber Paulus ermutigt hier die Christen in Thessalonich, dass sie eine tragfähige Hoffnung haben. Und diese Hoffnung entfaltet Paulus in den nächsten Versen, die Verse 14 bis 18. Schauen wir uns sie an. Wir sind doch davon überzeugt, dass Jesus gestorben und auferstanden ist. Ebenso gewiss wird Gott auch die Verstorbenen durch Jesus und gemeinsam mit ihm aus dem Tod herausführen. Denn das sagen wir euch mit einem Wort, das vom Herrn kommt. Wir, die noch leben, wenn der Herr wiederkommt, haben den Verstorbenen nichts voraus. Der Herr selbst wird vom Himmel herabsteigen. Wenn der Befehl ergeht, die Stimme des Erzengels erklingt und die Trompete Gottes ertönt, dann werden zuerst die Toten auferweckt, die zu Christus gehören. Und danach werden wir, die dann noch am Leben sind, zusammen mit ihnen weggeführt. Wir werden auf den Wolken in die Höhe emporgetragen, um dem Herrn zu begegnen. Dann werden wir für immer beim Herrn bleiben. Macht euch mit diesen Worten gegenseitig Mut. Was Paulus hier schreibt, das soll die Christen trösten. Damals in Thessalonich, aber auch uns heute. Aber die Art, wie er hier tröstet, ist erstmal verblüffend. Hier steht mit keiner Silbe, die Verstorbenen sind schon jetzt in der Herrlichkeit, sind schon jetzt im Himmel, sind schon jetzt bei Jesus. Das steht hier nicht. Der Trost wird so formuliert. Das nächste große Ereignis in der Heilsgeschichte ist die Wiederkunft von Jesus und die Vollendung der Gemeinde. Und das erleben wir gemeinsam. Das erleben wir zusammen. Das erleben wir alle zugleich. Diese Frage bewegt und beschäftigt uns ja auch. Was geschieht jetzt mit den Verstorbenen? Und es sitzen hier ganz viele Menschen, die das schon erlebt haben, dass ihr Menschen habt gehen lassen müssen. Und umso wichtiger ist, hier zu lesen, diese Tatsache soll und darf uns trösten. Nämlich, dass alle, die im Hier und Jetzt im Vertrauen auf Jesus sterben, aus dieser Beziehung mit ihm, dass sie bei der Wiederkunft Jesu dabei sein werden. Wow. Und diese Perspektive überrascht dich vielleicht jetzt. Wir denken ja oft eher ich-zentriert. Was passiert mit mir? Aber die Bibel tickt ganz anders. Sie tickt Jesus-zentriert. Sie schaut darauf, was ist mit Jesus? Und dann erst im zweiten Schritt, was ist mit denen, die auf Jesus vertraut haben und nicht mehr leben? Paulus erläutert diesen Gedanken später in seinem Brief an die Gemeinde in Rom, an die Christen, die dort sind. Römer 14, 7 bis 9. Da schreibt er, keiner von uns lebt nur für sich selbst und keiner stirbt für sich selbst. Denn wenn wir leben, leben wir für den Herrn. Und wenn wir sterben, sterben wir für den Herrn. Ob wir nun leben oder ob wir sterben, immer gehören wir dem Herrn. Denn dafür ist Christus gestorben und wieder lebendig geworden. Er sollte der Herr sein über die Toten und die Lebenden. Die Bibel führt uns weg vom Ich. Sie belässt diese Frage nach dem Dazwischen weitgehend unbeantwortet. Hiermit lässt sich keine Unsterblichkeit der Seele beweisen. Aber weil Jesus starb und auferstand, sind wir, wenn wir sterben, nicht allein. Wir sind nicht verlassen. Egal, ob wir an einer Krankheit sterben, am plötzlichen Herzstillstand oder, wie auch viele Menschen, als Zeugen für Jesus. Jesus hat dein und mein Sterben in seiner Hand. Und deshalb malt uns die Bibel Jesus als den vor Augen, der der Herr ist über die Lebenden und die Toten. Das heißt, wir fallen nicht in irgendein Nichts, wenn wir mal sterben, sondern wir sind in seiner Hand gut aufgehoben. Wie das konkret aussieht, so gerne wir das wissen würden, das entzieht sich unserer Kenntnis. Paulus und seine Mitstreiter, sie ermutigen uns, hoffnungsvoll zu sein, weil die Toten auferstehen werden. Und zwar dann, wenn Jesus wiederkommt und sein Sieg für alle sichtbar sein wird. Das dürfen auch wir einmal miterleben. Diese Hoffnung, die beinhaltet so viel Trost, auch wenn wir sterben. Und damit bin ich bei meinem zweiten Gedanken. Hoffnungsvoll, seid hoffnungsvoll, weil Jesus wiederkommt. Bleiben wir noch ein bisschen bei diesem wichtigen Ereignis. Ich lese noch mal einige Verse aus unserem Abschnitt. Denn das sagen wir euch mit einem Wort, das vom Herrn kommt. Der Herr selbst wird vom Himmel herabsteigen, wenn der Befehl ergeht, die Stimme des Erzengels erklingt und die Trompete Gottes ertönt. Dann werden zuerst die Toten auferweckt, die zu Christus gehören. Und danach werden wir, die noch am Leben sind, zusammen mit ihnen weggeführt. Wir werden auf Wolken in die Höhe emporgetragen, um dem Herrn zu begegnen. Dann werden wir für immer beim Herrn bleiben. Und jetzt geht's in Kapitel 5 weiter. Was die Zeiten und Fristen betrifft, Brüder und Schwestern, darüber brauche ich euch nichts zu schreiben. Denn ihr selbst wisst genau, der Tag des Herrn kommt unerwartet wie ein Dieb in der Nacht. Gerade sagen die Leute noch, wir leben in Frieden und Sicherheit. Da wird das Verderben ganz plötzlich über sie hereinbrechen, so wie bei einer schwangeren Frau plötzlich die Wehen einsetzen. Dann gibt es kein Entkommen. Was verstehst du unter dem Tag des Herrn? Gibt es Anzeichen dafür, woran wir ihn erkennen? Wie oft hast du schon Predigten über die Wiederkunft Jesu, über die Parousie gehört? Und was genau meint Paulus hier mit weggeführt werden, mit Entrückung? Mal schauen, ob wir ein paar Antworten darauf finden. Ich finde es sehr spannend, wie umfassend Paulus, Timotheus und Silvanus diese junge Gemeinde in Thessalonich gelehrt haben. Sie lehrten nicht einfach nur die Basics des Glaubens, die Rettung und das Heil, das durch Jesus Christus kommt. Sie lehrten das ganze Portfolio des christlichen Glaubens, wie wir es auch im Glaubensbekenntnis haben. Und das ohne Bibelkommentare, ohne YouTube-Clips, ohne Podcasts, geschweige denn durch eine komplette Bibel. Der Tag des Herrn, der ist im Alten Testament schon eine feste Wendung. Und er bezieht sich auf einen zukünftigen Zeitpunkt, an dem Gott Gericht hält und sein Reich vollendet. Was ist der Tag des Herrn? Ich habe euch ein paar Dinge hier auf die Folie gepackt. Ich will das nicht alles vorlesen. Er ist ein Tag des Gerichts über alle, die auch ohne Gott leben. Gleichzeitig ein Tag der Rettung und der Erneuerung für Gottes Volk. Die Wiederkunft Jesu ist mit diesem Tag verknüpft und dieser Tag kommt für alle plötzlich und unerwartet. Und dennoch gibt es eine Reihe von Ereignissen, die vorher geschehen. Und wenn wir da in die ganze Bibel reinschauen, und das ist unser Vorteil heute im Gegensatz zu den Thessalonichern damals, da gibt es auch eine ganze Reihe von Punkten. Ich nenne das nur ansatzweise. Menschen fallen vom Glauben ab. Der Antichrist tritt in Erscheinung, wer auch immer das ist. Es gibt viel Not und Elend auf der Welt. Gleichzeitig gelangt die gute Nachricht von Jesus in alle Ecken und Winkel der Erde. Es gibt Erscheinungen am Himmel bis hin zu kosmischen Erschütterungen und schließlich die Wiederkunft Jesu und die Entrückung der Gläubigen aus allen Zeiten. Die Gemeinde, die wurde von Anfang an schon darin unterrichtet. Der Tag des Herrn, er kommt. Darauf leben wir hin. Wir wissen nicht wann, aber er kommt. Und das hatte sich die Gemeinde schon bewahrt und behalten. Sie wusste, der Tag des Herrn kommt. Wann genau, wissen wir nicht, aber das wird auf jeden Fall eintreffen. Die Chronographen, die Uhren dieser Welt, die laufen weiter. Hier steht was von Zeiten und Fristen, da steht Chronos und Kairos im Griechischen. Und der bestimmte Zeitpunkt, wann diese Frist abgelaufen ist, wann Jesus wiederkommt, der ist noch nicht da. Wie oft wurde schon versucht, vorherzusagen, wann Jesus wiederkommt. Die Älteren von euch, die wissen das vielleicht noch, so in den 70er, 80er Jahren, da gab es auch in den Gemeinden viele Spekulationen darüber, wann kommt Jesus wieder. Eine sehr starke Naherwartung. Aber bisher lagen alle Versuche, irgendein Datum festzulegen, daneben. Und es ist auch nicht unsere Aufgabe, zu überlegen, an welchem Tag kommt Jesus jetzt wieder? Viel wichtiger ist, mit welcher Erwartungshaltung lebst du? Mit welcher Erwartungshaltung leben wir? Wiegen wir uns in Sicherheit, wie es hier im Bibeltext steht? Ja, Friede und Sicherheit. Es läuft schon. Das wünschen wir Menschen uns ja. Danach sehen wir uns. Ein stressfreies Leben ohne Probleme. Die Kriege dieser Welt alle beenden, dass alle in Frieden und Sicherheit leben können. Aber Paulus erinnert die Gemeinde hier daran, bedenkt, der Tag des Herrn kommt wie ein Dieb in der Nacht. Ein Dieb ist unberechenbar. Das macht auch Angst. Bei denen von euch, wo schon mal eingebrochen wurde, bei uns wurde auch schon mal eingebrochen, das verursacht Ängste, ja? Und wenn man wüsste, wann der Dieb kommt, man könnte besser planen. Es ist ein Bild dafür, dass niemand diesem Tag des Herrn entkommen kann. Aber für uns, die wir zu Jesus gehören, kann dieser Tag nur das Beste sein, was uns passieren kann. Warum? Dazu werfen wir nochmal einen Blick auf die Verse 14 bis 18, auf die Wiederkunft Jesu. Die Parousie ist das Wort, was hier im Griechischen steht. Paulus schreibt in dem Text hier ganz konkret von der Parousie Christi. Parousie bedeutet wörtlich Anwesenheit, Wiederkommen, Ankunft. Das Wort wurde auch in der Alltagssprache verwendet. Es konnte aber auch einen feierlichen, einen amtlichen Klang haben, sogar einen Staatsbesuch meinen. Wenn zum Beispiel ein neuer Kaiser nach Jahren der Wirren und der Not nach Rom kam und jetzt in seiner Parousie mit seiner Anwesenheit endlich alle beglückte und Frieden und Ordnung schaffte. Also zumindest deutete er das an, das war natürlich nie immer so. Und Paulus gebraucht Parousie hier auch für die Ankunft eines Herrschers, für die Ankunft des Herrn Jesus Christus. Für die junge Gemeinde, ja für die ersten Christen überhaupt, war diese Ankunft von Jesus, die ihnen in Aussicht gestellt wurde, das völlige Gegenstück zu allen pompösen Einzügen und von Herrschern und von Staatsbesuchen zu jener Zeit. Denn die führten letztlich immer wieder zu neuen Enttäuschungen. Das kennen wir aus der Politik auch. Die Versprechen sind hier und wenn es dann in die Realität kommt, nähert es sich halt ein bisschen den Tatsachen. Und automatisch entstehen Enttäuschungen. Das ist so. Ist auch normal. Aber wenn Jesus wiederkommt, dann kommt der eigentliche Weltherrscher, Jesus, der der zerrissenen und der blutenden Erde wirklich und endgültig Heil und Rettung bringt und echten Frieden. Auch wenn nur Gott, der Vater, weiß, wann es soweit ist. Selbst Jesus wusste das nicht. Er sagte, ich weiß es nicht. Es weiß nur der Vater im Himmel. Und dass dieses Ereignis von einem Engelsruf begleitet wird, lesen wir zum Beispiel auch in Matthäus 24 oder 1. Korinther 15. auch wenn diese Schriften zu diesem Zeitpunkt noch nicht geschrieben waren. Die Darstellung, wie es am Ende der Zeit sein wird, wie Jesus es gelehrt hat, das war in den Gemeinden bekannt. Warum? Die Menschen lernten ja damals durch zuverlässige mündliche Überlieferung. Und die war viel stärker ausgeprägt, als das bei uns heute der Fall ist. Die Möglichkeiten, Dinge schriftlich festzuhalten, waren damals sehr begrenzt. Konnte man sich keine Notiz auf dem Handy machen. Man hat auch nicht ständig eine Schreibtafel dabei gehabt. Oder Pergament gab es auch nicht überall zu kaufen. Und längst nicht alles, was mündlich weitergegeben wurde, wurde auch verschriftlicht. Okay, also was passiert, wenn Jesus wiederkommt? Er selbst, der Herr, erscheint, heißt es hier im Text. Er steigt vom Thron von der Rechten seines Vaters im Himmel herab. Und Paulus betont, dass diese Gedanken, diese Worte nicht von ihm selbst stammen. Und auch nicht irgendwelche Gedanken sind von anderen, sondern es ist ein Wort des Herrn. Wir sagen euch dieses in einem Wort des Herrn. Woher er das bekommen hat, das sagt er hier nicht. Aber er gibt die Gewissheit weiter, dass zuerst die Toten auferstehen werden. Also eine leibliche Auferstehung der Toten. Also wenn Jesus wiederkommt, werden alle verstorbenen Gläubigen wieder lebendig. Was für eine Aussage. Unvorstellbar. Und Paulus betont hier, dass die, die im Vertrauen auf Jesus gestorben sind, auf gar keinen Fall hinter denen zurückstehen werden, die dann noch leben. Sie bekommen eine neue Leiblichkeit. Und hier sehen wir wieder, was auch vor 2 Wochen in der Predigt angeklungen ist, wie wichtig Gott, unser Körper, ist. Nicht nur in unserem Leben hier und jetzt, dem wichtig ist, wie wir damit umgehen, sondern auch, dass wir, wenn wir einmal auferstehen, einen neuen Körper bekommen, zeigt, wie wertvoll wir als Geist, Seele und Leib genommen werden von unserem Schöpfer. Erst danach, also erst werden die an Christus verstorbenen Gläubigen auferstehen, leiblich, und erst danach geht es dann um die Menschen, die dann noch leben, wenn Jesus wieder erscheint, wenn Jesus wiederkommt. Kleine Randnotiz, manche denken, Paulus hat damit gerechnet, dass Jesus wiederkommt, während er lebt. Also man kann klar herauslesen, dass Paulus eine starke Naherwartung hatte, Jesus kommt wieder, aber er war realistisch genug zu sehen, dass sich das auch noch weiter hinziehen kann. Und deshalb spricht er hier davon, nicht, dass er meint, wir, die wir dann noch leben, sondern die Personen, die dann noch leben, die werden mit den anderen zusammen Jesus entgegengeführt werden. Die junge Gemeinde war gelehrt worden, dass sie sich genau darauf freuen dürfen. Und deshalb muss Paulus hier nichts darüber schreiben, dass auch ihr Körper verwandelt wird. Also nicht nur die bereits Verstorbenen bekommen einen neuen Körper, sondern auch die, die da noch leben, bekommen einen neuen Körper. Paulus beschreibt das später der Gemeinde in Korinth, in 1. Korinther 15, 51 und 52. Kannst du das nachlesen? Was für sie jetzt aber neu und wichtig war, ist dies. Sowohl die von den Toten Auferstandenen als die dann noch Lebenden werden zugleich sozusagen mit stürmischer Gewalt in die Wolken entrückt. Dieses zugleich ist wichtig. Wie ist das zu verstehen mit den Wolken? Ja, schweben wir dann irgendwo auf den Wolken, wie das so in manchen Bildern angeklungen wird. Es ist nicht der sichtbare Himmel gemeint. Das könnte ja sowieso nicht von allen gesehen werden. Wolken finden wir in der Bibel mehrfach. Zum Beispiel während der 40-jährigen Wüstenwanderung. Wie ist Gott vor dem Volk Israel vorhergegangen? In Form einer Wolkensäule. Oder auch als Jesus auf der Erde ist und mit seinen 3 Jüngern auf den Berg der Verklärung geht, auch da war eine Wolke da. Sie hat ihn umgeben. Und durch diese Wolke hat Gott gesprochen. Und als Jesus dann wieder zurück zum Vater im Himmel gegangen ist, da lesen wir, sahen die Jünger, wie eine Wolke ihn aufnahm vor ihren Augen. Und auch hier kommt wieder dieses Wolkenmotiv. Die auferstandene, verwandelte und verherrlichte Gemeinde wird bei ihrer Begegnung mit dem Herrn ebenso durch Wolken dem Blick der Menschen entzogen, dem Blick der Welt entzogen. Wie das physisch vonstatten geht, wird hier nicht weiter ausgeschmückt. Es ist auch nicht so wichtig. Aber das Ziel wird klar beschrieben. Wir werden alle Zeit beim Herrn sein. Wir werden alle Zeit mit ihm, mit Jesus zusammen sein. Wenn Jesus kommt, werden wir endlich klar sehen und erkennen. Denn eins ist auch klar, solange wir hier auf der Erde leben, bleibt unser Erkenntnis Stückwerk. Und deshalb brauchen wir einander, um gemeinsam mehr von dem zu erkennen, wer Jesus ist, wie Jesus ist. Und erst wenn Jesus wiederkommt, werden wir wirklich erkennen, gleich wie wir erkannt sind. So schreibt Paulus das in 1. Korinther 13, den Korinthern. Und das ist doch eine großartige Vision, die Paulus uns hier vor Augen malt. Wie wäre es, wenn dieses Ziel, dass Jesus wiederkommt, unseren Alltag viel mehr begleitet, viel mehr präsent ist? Die Tatsache, dass wir als ganze Gemeinde, als Männer und Frauen, Schwestern und Brüder im Glauben, für immer beieinander und ewig untrennbar mit Jesus zusammen sind. Diese Sicht, die darf in uns mehr Freude, mehr Mut, aus Gottes Kraft zu leben und mehr Leidensbereitschaft, auch schwierige Umstände zu ertragen, hervorbringen. Diese Aussage, wir werden mit ihm zusammen sein, wird inhaltlich so gefüllt. Und da werfe ich einen kleinen Blick in die Offenbarung. Wenn wir dabei sind, oder es heißt, wenn wir mit Jesus zusammen sein werden, dann werden wir miterleben, wie Jesus das antichristliche Weltreich stürzt, was dann einmal auftaucht. Wir sind beteiligt an der Regierung des Herrn auf der alten Erde, heißt es da. Werden das Weltgericht miterleben vor dem großen weißen Thron. Und wir haben unseren Platz, wenn Jesus im neuen Himmel und der neuen Erde regiert, im neuen Jerusalem. Diese Verheißung, die gilt allen Jesus-Nachfolgern. Sowohl denen, die bereits verstorben sind, als auch denen, die noch leben, wenn Jesus wiederkommt. Und deshalb ist diese Gewissheit ein riesiger Trost für jeden von uns, der bereits jetzt schon liebe Menschen durch Tod verloren hat. Beeindruckend finde ich an dieser Bibelstelle, dass die Bibel, wenn sie von der Wiederkunft Jesu spricht, keine riesenlange Abhandlung macht, sondern es im Prinzip in einem Satz aussagt. Paulus versucht nicht, Jesus in Macht und Herrlichkeit zu beschreiben. Er versucht auch nicht zu beschreiben, wie wir einmal aussehen werden. Wir alle in Weiß rumfliegen werden, keine Ahnung. Viele haben sich darüber Gedanken gemacht, aber auch das ist letztlich nicht wichtig für uns. Im Gegenteil, wenn wir etwas wissen würden, dann würde uns das letztlich nur stolz machen. Und Stolz führt dazu, dass wir uns über andere stellen. Hey, ich weiß was, was du noch nicht weißt. Ich weiß was Besonderes. Und darum kann es in der Gemeinde nie gehen. Paulus entfaltet hier auch keine wasserdichte Lehre darüber. Vieles wird hier nicht gesagt. Wichtig ist ihm, seid hoffnungsvoll, weil Jesus wiederkommt. Im letzten Abschnitt geht Paulus dann noch darauf ein, wie wir diese Hoffnung jetzt in unserem Alltag praktisch leben können. Und dazu noch ein Blick auf die letzten Verse. Brüder und Schwestern, ihr lebt nicht in der Finsternis. Deshalb wird der Tag des Herrn euch nicht überraschen wie ein Dieb in der Nacht. Denn ihr seid alle Kinder des Lichts und Kinder des Tages. Wir gehören weder der Nacht noch der Finsternis. Lasst uns also nicht schlafen wie die anderen. Lasst uns vielmehr wach und nüchtern sein. Denn wer schläft, schläft in der Nacht. Wer sich betrinkt, ist nachts betrunken. Wir aber gehören zum Tag, deshalb wollen wir nüchtern sein. Gewappnet mit Glaube und Liebe als Brustpanzer und der Hoffnung auf Rettung als Helm. Denn Gott hat uns nicht dazu erwählt, dass uns im Gericht sein Zorn trifft. Vielmehr sollen wir gerettet werden durch unseren Herrn Jesus Christus. Der ist für uns gestorben, damit wir zusammen mit ihm leben. Dabei ist es ganz gleich, ob wir noch am Leben sind oder ob wir dann schon gestorben sind. Darum macht euch gegenseitig Mut und baut einander auf, wie ihr es ja schon tut. Welche Auswirkungen hat die Gewissheit über die Auferstehung der Toten, über die Wiederkunft Jesu und den Tag des Herrn auf unser tägliches Leben? Menschen, die zu Jesus gehören, sagt Paulus hier, die leben im Licht. So wie ich hier im Scheinwerfer stehe, die stehen nicht im Dunkel. Sie leben im Licht, sie sind Menschen des Tages, Tagesmenschen. Sie sind nicht in der Nacht. Und das galt für die Christen damals in Thessalonich und es gilt auch heute für uns. Wir sind durch Jesus aus dem Machtbereich der Finsternis herausgelöst, schreibt Paulus später an die Kolosser. Und deshalb sollen wir wachsam und nüchtern sein. Wo schleichen sich Dinge in meinen Alltag, die meinen Blick von Jesus weglenken? Wo mir andere Dinge wichtiger werden, bin ich weniger wachsam. Unser Leben steht doch unter dem Vorzeichen, dass wir durch Jesus gerettet sind und einmal für immer mit ihm zusammen sein werden. Wachsam bedeutet dann auch, die Zeichen der Zeit zu erkennen und sich nicht einfach nur in Sicherheit zu wiegen. Nüchtern sein bezieht sich bestimmt auch darauf, dass wir angemessen mit Alkohol umgehen sollen. Ich glaube, das versteht sich von selbst. Aber noch mehr meint es, nicht einfach panisch zu sein oder zu werden und sich von diesen vielen Sensationsmeldungen verunsichern zu lassen, die uns tagtäglich begegnen. Wo für manche einen schon das Ende der Welt absehbar erscheint. Die Perspektive, dass Jesus wiederkommen wird, soll vielmehr unser Denken und Handeln im Alltag prägen. Dazu dienen uns Teile der geistlichen Waffenrüstung, die Paulus hier nennt und später im Brief an die Gemeinde in Ephesus noch weiter erläutert. Der Glaube, der schützt uns, wenn Zweifel aufkommen. Er schützt uns vor den Angriffen des Feindes. Feinde können ja auch Menschen sein, die uns nicht wohlgesonnen sind und die uns in unserem Vertrauen auf Jesus verunsichern. Praktische Nächstenliebe ist gelebte Hoffnung, indem wir unseren Nächsten im Alltag sehen. Ihr werdet das jetzt ganz bewusst tun, wenn ihr nach Namibia fliegt. Diese Kinder ganz bewusst in ihrem Alltag wahrnehmen und ihnen Liebe bringen und zeigen. Indem wir unseren Nächsten im Alltag sehen und uns durch den Heiligen Geist führen lassen, wird diese Hoffnung für andere spürbar. Durch herzliche Worte, durch Hände, die zupacken und durch Gebet, das für andere einsteht. Und dann gibt's die Hoffnung auf Rettung als Helm. Hier gibt's ja einige, die bei der Feuerwehr sind und bei der Feuerwehr ist, glaube ich, so ein Helm Pflicht. Ja? Oder wenn man in eine Höhle geht oder Bauarbeiter ist oder am Berg klettert, da sind Helme Pflicht. Und wofür ist der Helm da? Der Helm schützt unseren Kopf. Das Heil und die Rettung, was uns bereits in Jesus geschenkt ist, das schützt unsere Gedanken vor den Angriffen des Feindes. Davor, dass er uns weismachen will, hey, deine Errettung, ist sie wirklich sicher? Wenn so diese zweifelnden, nagenden Fragen kommen. Wir leben in einer Welt, die unseren Glauben ständig herausfordert, die uns für sich gewinnen will. Sie will uns von Jesus wegziehen, von Jesus ablenken. Entweder etwa zum Beispiel darin, dass wir in alten Mustern oder Verhaltensweisen gefangen bleiben. Durch den Helm der Rettung bleiben wir fokussiert auf das Reden des Heiligen Geistes. Und wir behalten durch diesen Schutzhelm im Blick, wer unser Retter ist und dass er einmal wiederkommt. Wie können wir also heute hoffnungsvoll im Licht leben? indem wir auf Jesus und seine Verheißungen schauen und uns nicht mitreißen lassen, wenn andere sagen, es geht sowieso jetzt alles den Bach runter. Wir wissen auch nicht, wie es mit dieser Welt weitergeht. Ich weiß das auch nicht. Das Ende der Fahnenstange ist ja mit Sicherheit noch nicht erreicht. Und ja, viele geopolitische Auswirkungen, Entwicklungen, die merken wir hier auch, selbst im Lahn-Dill-Kreis. Aber die Frage ist, schauen wir auf die nicht endende Liste an Schreckensmeldungen, von denen ja Nachrichten leben, oder schauen wir auf Jesus, der wiederkommen wird? Wir als Jesus-Nachfolger haben allen Grund, positiv nach vorne zu schauen, weil wir auf ein wunderbares Ziel hinleben. So lange sind wir aufgefordert, unseren Teil dazu beizutragen, dass Jesu Licht durch uns diese Welt etwas heller macht, weil er uns leuchten lässt. Ja, und deshalb brauchen auch wir diese Ermutigung, diese Ermahnung und diesen Trost, der im heutigen Predigttext zu finden ist. Und deshalb lasst uns einzeln, als Einzelne, aber auch als ganze Gemeinde, jeden Tag neu hoffnungsvoll leben, weil die lieben Menschen, die wir bereits verloren haben, die aber an Jesus geglaubt haben, weil sie mit Jesus auferstehen werden von den Toten und weil Jesus wiederkommt in Macht und Herrlichkeit. Amen.